Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Vor 1,5 Jahren hob Papst Benedikt XVI. Die Exkommunikation von 4 Bischöfen der erzkonservativen Pius-Brüder auf. Darunter war auch der Holocaust-Leugner Richard Williamson. Dieser Skandal erschütterte die römisch-katholische Kirche. Ein Großteil des Kirchenvolks verstand den Papst nicht und sah sich bedroht von den zum Teil deutlich rechtsradikalen Ansichten der Bruderschaft. Die Schlagzeilen über die Pius-Brüder sind unterdessen verschwunden, doch die Bruderschaft macht weiter, wie eh und je. Der Filmemacher Günther Ginzel hat die Pius-Brüder 1 Jahr lang begleitet. Entstanden ist der Dokumentarfilm »Rebellen gegen Rom – Die Pius-Brüder«. Katrin Uelci hat mit dem Autor über seine Erfahrungen geredet.
Günther Ginzel ist Journalist, Filmemacher und er ist Jude. Das ist deshalb wichtig, weil die Pius-Brüder das Judentum nicht anerkennen und an der Judenmission festhalten. Doch das hinderte Günther Ginzel nicht daran, sich an die Pius-Brüder heranzuwagen. Er informierte die Bruderschaft darüber und als diese sich entschloss, sich auf den Film und den Filmemacher einzulassen, sei ihm Freundlichkeit und auch Offenheit entgegengebracht worden, erzählt Günther Ginzel. Eine Offenheit, die zu vielen Gesprächen führte.
Gespräche, die viel offener sind als das, was wir dann hinterher vor laufender Fernsehkamera gemacht haben. Es gab auch einige, die neugierig waren. Ich habe festgestellt, dass ein Wissen über das Judentum, ein Wissen über andere Religionen praktisch gleich null ist. Und ich habe gar keinen Zweifel, dass ich sozusagen für die Vereinigte Priesterschaft doch der erste lebendige Jude war, mit denen sie konfrontiert wurden. Sie leben in ihrer eigenen Welt, die sie für die einzig richtige halten. Und was da draußen ist und drumherum, ist für sie nicht so wesentlich oder es ist letztendlich auch uninteressant, es sei denn, es dient als Feindbild.
Und Feindbilder gibt es einige. Da ist einmal der Papst. Die Pius-Brüder haben ihm seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den 60er Jahren die Gefolgschaft verweigert. Sie lehnen alle Erneuerungen ab. So halten sie strikte an der lateinischen Messe fest und lehnen jeden Dialog mit anderen Religionen ab. Das größte Feindbild ist aber weder der Papst noch die Juden, so Günther Ginzel.
Das Feindbild Protestant ist ungleich größer. Juden sind für sie kein Feindbild. Das sind eher Menschen, denen sie mit Mitleid begegnen, weil sie doch das Heil nicht erkennen wollen und von daher vor Gott verdammt sind. Während Protestanten, das ist also dann schon ein ganz anderes Kaliber, da werden sie auch in der Wortwahl sehr viel deutlicher.
In seinem Dokumentarfilm »Rebellen gegen Rom – Die Pius-Brüder« vergleicht Generaloberer Bischof Bernard Felay die Protestanten mit einem defekten Flugzeug. Felay gehört zu den 4 Bischöfen, die von Papst Benedikt XVI. Rehabilitiert wurden.
Ihr Protestanten, bis zu Luther waren sie alle katholisch. Damals haben sie sich getrennt und sie haben etwas davon verloren. Sie sind wie ein Flugzeug, dem ein Flügel, ein Motor, etwas fehlt. Ihr Flugzeug fliegt nicht. Deshalb kann man dieses nicht mehr Flugzeug nennen. Man wagt es nicht mehr Kirche zu nennen, denn es fehlen Gegenstände, die notwendig sind zum Fliegen.
Die Pius-Brüder anerkennen nur die katholische Kirche, wie sie vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil war. Veränderungen oder moderne Auslegungen lehnen sie strikte ab. Sie verweigern jede Dialogbereitschaft innerhalb der katholischen Kirche und ganz besonders in der Ökumene. Das betont Bischof Bernard Felay auch in seiner Predigt.
Wenn man sieht, was heute geschieht, zum Beispiel diesen Kirchentag da vor einem Monat, wie können Bischöfe das gut heißen? Das hat nichts mehr, weder mit der Kirche noch mit dem Evangelium zu tun. Das führt die Seelen direkt in die Hölle.
Die ultrakonservative Einstellung der Pius-Brüder kannte Günther Ginzel schon vor Drehbeginn. Er machte sich auf vieles gefasst, sagt er rückblickend. Es gab aber keinen einzigen Bekehrungsversuch, auch keine spürbare Verachtung ihm gegenüber. Er erlebte große Freundlichkeit. Ob diese nur gespielt war für die Kameras oder echt war, kann Günther Ginzel nicht sicher sagen. Doch über die lange Zeit, über die er die Brüder begleitete, glaubt er nicht, dass es nur gespielt war.
Das war für mich eine angenehme Überraschung und das gilt ganz besonders für die Priester, ausgerechnet im Priesterseminar, also sozusagen der Kaderschmiede. Das fand ich schon sehr überraschend und man ist auch auf mich zugekommen und hat gesagt, wir wollen reden. Und da habe ich auch gemerkt, dass unter der Piusbruderschaft große Unterschiede sind. Natürlich gibt es auch sozusagen in der Bruderschaft jetzt wieder Erzreaktionäre und vergleichsweise Liberale.
Die Unterschiede sind auch von Land zu Land groß, erzählt der Filmemacher. So seien die Pius-Brüder in Frankreich nationalistischer als in Deutschland und der Schweiz und unterstützten aktiv rechtsextreme Politiker, wie beispielsweise Jean-Marie Le Pen vom Front National. Während den Dreharbeiten entdeckte Günter Ginsel immer mehr die Gemeinsamkeiten fundamentalistischer Gruppierungen, egal welcher religiöser Ausrichtung. Die Pius-Brüder wurden für ihn eine Art Prototyp der Fundamentalisten.
Das ist ja nicht ein katholisches Spezifikum, etwas, wo man sagen kann, aha, das gibt es eben nur hier. Nein, ich könnte Ihnen das sofort auf Jüdisch buchstabieren. Ich brauche nur an die nach außen auch genauso herzigen, lustigen Lubavitcher zu denken, die letztendlich fundamentalistisch genauso extrem sind wie Sie. Ich kenne genügend Evangelikale, die die gleichen Positionen auf evangelisch einnehmen, von Moslems jetzt mal ganz zu schweigen. Mit anderen Worten, ich habe etwas über das seelische, emotionale Binnenleben, über die Argumentationsstruktur von Fundamentalisten gelernt. Und so gesehen war das für mich eine wirklich lehrreiche Zeit.
Der Filmemacher Günter Ginsel in einem Beitrag von Katrin Uelci. Der Dokumentarfilm «Rebellen gegen Rom – Die Pius-Brüder» läuft heute um 10 Uhr in den Sternstunden auf SF1. 5 Wochen nach Beginn der verheerenden Überschwemmungen in Pakistan ist jetzt vor allem der Süden des Landes betroffen. Die gewaltigen Wassermassen haben Millionen Menschen in die Flucht getrieben. Große Flüchtlingsströme hat jetzt die Hafenstadt Karachi zu verkraften. Dort lebt und arbeitet auch die bekannte deutsche Ordensschwester und Lepraärztin Ruth Pfau. Lorenz Matti hat mit ihr über die aktuelle Lage gesprochen.
Seit 50 Jahren lebt Ruth Pfau in den Elendsvierteln von Karachi. Sie hat ein Programm zur Leprabekämpfung aufgebaut, übers ganze Land verteilt Spitäler eingerichtet und die pakistanische Regierung in Lepra- und Tuberkulosefragen beraten. Auch heute noch kümmert sich die 81-jährige Ordensschwester mit großem Einsatz um die Ärmsten der Armen und jetzt vor allem um die Opfer der Flut, die zu Tausenden auch nach Karachi strömen.
Die Flüchtlinge haben Karachi überflutet. Also es ist auch chaotisch natürlich.
Rund 20 Millionen Pakistaner sind nach offiziellen Schätzungen vom Hochwasser betroffen. Und diese Flut, so sagt Ruth Pfau, diese Flut kam nicht zufällig. Sie ist die Folge einer rücksichtslosen Abholzung der Wälder durch die lokale Mafia.
Wir haben viel zu viel abgeholzt, das ist keine Frage. Da ist eben viel Geld drin. Und was geschehen ist, kann ich nicht wieder ungeschehen machen. Die Politik kann ich nicht ändern. Aber was wir ändern können, ist das Leid der Betroffenen. Und da sind wir also voll mit beschäftigt.
Die maßgebend von der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe finanzierte Organisation von Ruth Pfau verfügt über jahrzehntelange Erfahrung. Während die Hilfsgelder der pakistanischen Regierung oft in düsteren Kanälen versickern, können Ruth Pfaus Mitarbeitende die Notleidenden auch in abgelegenen Regionen mit dem Nötigsten versorgen. Was die ganze Hochwasserkatastrophe noch verschlimmert, sind künstlich eingeleitete Dammbrüche, mit denen die Großgrundbesitzer ihr Land vor den Wassermassen bewahren wollen.
Wir meinen ja, dass 50% der Katastrophe sich hätte verhindern lassen, wenn die Großgrundbesitzer nicht die Dämme künstlich durchbrochen hätten, um ihre eigenen Ländereien zu retten und dadurch also weite Gebiete unnötig überschwemmt haben.
Da, wo jetzt die Fluten allmählich zurückweichen, wird erst das wahre Ausmaß der Katastrophe sichtbar. Tausende von Dörfern sind zerstört, es fehlt an Essen, Trinkwasser und Medikamenten. Was Ruth Pfau mit ihren Leuten leisten kann, ist nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber immerhin das.
Ja, wir sagen immer, weitermachen ist unsinnig, aufhören ist noch unsinniger, also machen wir weiter.
Wir, das sind die gut 800 Mitarbeitenden der Lepra- und Tuberkulosenhilfe. Die meisten von ihnen sind Muslime, daneben einige Hindus und Christen. Die interreligiöse Zusammenarbeit ist eine Selbstverständlichkeit.
Da haben wir wirklich nie ein Problem gehabt. Hindus und Schias und Sunnis und Christen. Also das ist ein jetzt 50 Jahre eingeübtes Miteinander. Und das zahlt sich in solchen Situationen natürlich aus.
Pakistan hat in den vergangenen Jahren einige Katastrophen erlebt. Erdbeben, Überschwemmungen, Kriege. Warum immer wieder Pakistan?
Also das Warum habe ich mir überhaupt abgewöhnt. Das muss der Herrgott wissen. Ich habe die Welt nicht erfunden. Und ich werde zweifellos am letzten Tage mal fragen, also was ist nur eigentlich der Sinn hinter dem allen?
Direkt aus Karachi die Ordensfrau und Ärztin Ruth Pfau im Beitrag von Lorenz Marti. Heute findet der Europäische Tag der jüdischen Kultur statt. In unzähligen europäischen Städten werden jüdische Friedhöfe und Synagogen für Besucherinnen und Besucher geöffnet, Filme und Ausstellungen gezeigt. Katrin Uelci mit den Kurzmeldungen.
Kunst und Judentum, so lautet das Motto des Europäischen Tages der jüdischen Kultur. Auch 8 Schweizer Städte beteiligen sich daran, von Endingen-Lengnau über Zürich bis Lausanne. Im Jüdischen Museum der Schweiz in Basel stellt die zeitgenössische Künstlerin René Levy Grabsteine zweier Basler Jüdinnen aus dem Mittelalter aus. In Bern referiert Cornelia Klein-Troffler über ausgewählte Werke der jüdischen Kunst der Moderne. In Zürich bietet man Filme und Diskussionen an zu den europäisch-jüdischen Wurzeln der amerikanischen Traumfabrik Hollywood. Die deutschen Bischöfe haben ihre Leitlinien zum Vorgehen bei sexuellem Missbrauch verschärft. Bei der umstrittenen Anzeigepflicht gibt es nun einen Kompromiss zwischen Anzeigepflicht und Opferschutz. Er härte sich bei den Gesprächen zwischen Opfern und Vertrauenspersonen der Verdacht auf einen sexuellen Übergriff, so muss neu die staatliche Strafverfolgungsbehörde informiert werden. Eine Ausnahme ist nur zulässig, wenn das Opfer ausdrücklich auf eine Anzeige verzichten will. Neu gelten diese Vorschriften nicht mehr nur für Kleriker und Ordensangehörige, sondern für alle Mitarbeiter der Kirche, auch für Ehrenamtliche. Ist ein Täter des Missbrauchs überführt, darf er nicht mehr in der kirchlichen Jugendarbeit eingesetzt werden. Die katholische Kirche begrüßt den Vorschlag vom israelischen Verteidigungsminister Ehud Barak, Jerusalem zu teilen. Dies würde in vielen Fragen einen rechtlich klaren Rahmen schaffen und den Weg für weitere Vereinbarungen ebnen, sagt der Franziskaner Pier Battista Pizzaballa. Gleichzeitig betont der Ordensmann, Jerusalem müsse als heilige Stadt dreier Religionen seinen universalen Charakter bewahren. Das Interesse an fernöstlicher Religiosität beeinflusse auch die Kirchen in Deutschland. Das sagt der Religionswissenschaftler Michael von Brück. Viele Menschen suchten eine Wertegemeinschaft, die ihnen helfe, in der Pluralisierung moderner Gesellschaften nicht zu ertrinken, ihnen aber doch Freiheit lässt, erläutert von Brück. Eine Stärke der buddhistischen Gemeinschaft bestehe in dieser Balance zwischen Verbindlichkeit und Freiheit. Man gehört zu einer Gruppe, muss aber keine Glaubensbekenntnisse sprechen. Man kann sich so weit einbringen, wie man will. Wir haben es diese Woche gehört. Laut dem deutschen Bundesbanker Thilo Sarrazin gibt es ein Judengen. Die katholische Presseagentur KIPA hat sich daraufhin Gedanken zum Katholikengen gemacht. Dieses steuert eine innere Uhr für das Aufwachen am Sonntagmorgen, eine Schlafhemmung bei mäßig spannenden Predigten, eine Vorliebe für festliche Auftritte sowie Heiligenbilder und Engelsdarstellungen. Es enthält eine Veranlagung zur Gemütlichkeit für die Festivitäten nach dem Gottesdienst. Außerdem lehrt es jene Theologinnen, die sich zur Priesterin berufen wissen, unendliche Geduld.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.